Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Q&A-Folge. Auch in der heutigen Folge beantworten wir wieder Ernährungsfragen, die wir auf Social Media gestellt bekommen haben. Ich starte direkt in die erste Frage rein und zwar lautet diese: Gibt es Personen, die zusätzlich zu Eiern auch andere Tierprodukte brauchen, um gesund zu bleiben?
Also ich denke, es wäre vermessen zu sagen, es gibt definitiv keine einzige Person, bei der das der Fall sein kann. Ich bin der Meinung, es gibt keinerlei Daten, die das jeweils erfasst haben. Also man muss ein bisschen über die indirekte Evidenz halt darüber sprechen. Ich hatte ja schon an mehreren Stellen gesagt, dass es auch mit dem Konsum von Eier ein gewisses Restrisiko ja gibt. Das besteht unter anderem auch darin, dass gewisse Substanzen, die wir auch als Nahrungsergänzungsmittel bei fleischfreier Ernährung empfehlen, wie zum Beispiel die Carninutrients, also Mebikos, Kreatin, Taurin, Carnitin etc., in Eiern ja nicht vorkommen. Wir gehen davon aus, dass durch den höheren Anteil an sehr hochwertigen, biologisch gut verfügbaren Proteinen die Eigensynthese etwas steigt. In den kritischen Lebensphasen empfehlen wir, die Mebikos zu supplementieren. Aber beispielsweise gewisse Mebikos, wie zum Beispiel Anserin, gibt es nicht wirklich als Nahrungsergänzungsmittel zu einem halbwegs leistbaren Preis. Die werden jetzt auch nicht in absehbarer Zeit dann bei Watson erscheinen. Und vermutlich haben die allermeisten Menschen kein Problem damit, sich auf ihre Anserin-Eigensynthese zu verlassen. Wenn sie die anderen Mebikos bekommen, sollte das kein großes Thema sein. Aber vielleicht ist es bei manchen doch der Fall. Also man darf nicht so naiv sein zu denken, dass wir so viel über Ernährung wissen, dass wir sämtliche Risiken durch eine gute Supplementierung und eine gute Kostzusammenstellung definitiv ausmerzen können. Wenn wir Eier, die unter den gängigen tierischen Lebensmitteln die nährstoffdichtesten sind, nehmen, würde ich sagen, ist das Restrisiko bei sonst guter Supplementierung sehr, sehr gering. Aber theoretisch würde ich sagen, es ist nicht unplausibel, dass zumindest gewisse Personengruppen gerade in kritischen Lebensphasen vielleicht davon profitieren könnten. Das ist immer die Frage, was ist das Ziel, beziehungsweise ab wann würde man von brauchen sprechen? Also es wird definitiv niemand sterben, wenn er zu den Eiern keine anderen tierischen Produkte isst. Vermutlich werden die Unterschiede insgesamt klein sein, vielleicht auch so klein, dass man sie in den gängigen Studienmodellen gar nicht abbilden könnte. Aber ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass wir mit großer Sicherheit sagen können, dass bei Eier plus Supplementierung plus guter veganer Kostzusammenstellung keine Person jemals irgendeinen abträglichen Effekt eventuell kriegen könnte.
Okay. Die nächste Frage haben wir nach meinem Verständnis schon mehrmals beantwortet. Insofern würde ich vorschlagen, ich fasse die Antwort kurz zusammen und du kannst die dann abnicken, wie sagt man?
Abnicken,
oder? Oder gegebenenfalls
durchwinken oder abnicken,
genau. Nochmal ausführen. Und zwar lautet die Frage: Welche Nahrungsergänzungsmittel kann man bei regelmäßigem Eiverzehr weglassen? Jetzt kommt es natürlich zu Beginn mal darauf an, wie viele Eier man konsumiert, aber bei durchschnittlich ungefähr 2 Eiern pro Tag, also anders gesagt 10 bis 15 Eier grob pro Woche, könnte man auf eine zusätzliche Supplementierung mit Cholin und Arachidonsäure, also Pilzöl als Quelle für Arachidonsäure, verzichten. Würdest du das so unterschreiben?
Genau, wenn man davor Aminosäuren supplementiert hat, um die vegane Ernährungsweise besser in Bezug auf die Proteinbedarfsdeckung zu gestalten, könnte man das bei 2 Eier pro Tag aus meiner Sicht auch weglassen. Wenn man jetzt nicht ein sehr, sehr, sehr ambitionierter Bodybuilder oder so ist, so für die Allgemeinbevölkerung würde mit den Eiern auch der Bedarf an zusätzlichen Aminosäuren fallen.
Wunderbar, das ging schnell. Auf zur nächsten Frage. Stimmt es, dass man zu Mahlzeiten am besten nichts trinken sollte?
Auf jeden Fall nicht kategorisch. Also es gibt die Überlegung.
Glaubst du, es ist Alkohol gemeint?
Nein, ich denke, es geht um Flüssigkeit per se. Weil es gibt ja die Überlegung, dass wenn man große Mengen an Flüssigkeit zu dem Nahrungsbrei hinzufügt, dass das dann entsprechend die Verdauung beeinträchtigen könnte, weil einfach der Nahrungsbrei zu stark verdünnt wird. Ich bin zu wenig Biochemiker, um wirklich im letzten Detail begreifen zu können, ob das überhaupt biochemisch wirklich plausibel ist. Was ich aber mit großer Sicherheit sagen kann, ist, dass die gängigen Mengen, die man dazu trinkt, definitiv unproblematisch sind. Denn wir sehen, wenn Leute Lebensmittel mit hohem Wassergehalt wie Obst und Gemüse verzehren, dass es grundsätzlich keinerlei Probleme in der Verdauung aufgrund des höheren Wassergehalts gibt. Und der Bedarf nach Flüssigkeit zu einem Essen steigt und sinkt ja mit dem Wassergehalt des Nahrungspreis. Sprich, wenn wir...
Mit dem Salzgehalt, oder?
auch, aber...
Also mir fällt das bei mir zumindest auf, wenn ich es ja salzig esse, dass ich danach extrem durstig werde.
Das ist auch
ein Punkt. Oder meinst du wirklich zur Mahlzeit? Ich meine
wirklich zur Mahlzeit. Mhm. Und da sehen wir ja schon, wirst du vielleicht auch, wenn du es dir vorstellst, sehr schnell merken, wenn du eine Obstplatte isst, wirst du da relativ wenig Bedarf nach Wasser haben. Wenn du Cracker oder andere gebackene Lebensmittel mit einem geringen Wassergehalt zu dir nimmst, wirst du da mehr dazu brauchen. Ich finde Maroni ist ein gutes Beispiel. Wenn man ganz ohne Flüssigkeit, ja, so gebratene Maroni vom Maroni-Stand.
Ja, habe ich in meinem Leben noch nicht so oft gegessen.
Ah, wirklich? Deswegen. Okay. Wenn ihr da so einen halben Kilo versucht zu essen, ohne auch noch einen Schluck dazu zu trinken, das ist nicht so viel. Maroni sind sehr schwer. Also die Standardportion ist ein Viertel. Sind so 250 Gramm ist der Standard, die kleine Packung. Okay. Und da kann ich locker das Doppelte davon essen. Und wenn ich da nichts zu trinken habe, das geht gar nicht klar. Mhm. Die haben einen sehr niedrigen Wassergehalt. Und daher, wenn wir quasi durch die zusätzliche Flüssigkeit, durch das Trinken, mehr oder weniger nur den Speisebrei auf einen Wassergehalt bringen, den er auch haben könnte, wenn wir halt frische, wasserhaltige Nahrungsmittel zu uns nehmen, sehe ich damit definitiv gar kein Problem. Und die Frage ist, gibt es irgendwann darüber hinaus ein Problem? Irgendwann sicher, weil irgendwann ist alles problematisch. Irgendwann kann ich alleine der Konsum von Wasser in einer kurzen Zeiteinheit, wenn er sehr hoch ist, auch im Worst-Case-Szenario umbringen. Aber eben zwischen... Ich habe die Menge an Wasser, um den Speisebrei ein bisschen zu verdünnen, hinzu, ich habe mich selbst mit Wasser umgebracht, ist natürlich noch sehr, sehr viel Spielraum. Und daher, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde erneut auch hier nicht ins Micromanagement gehen und sagen, moderate, normale physiologische Mengen an Flüssigkeit dem Durstgefühl entsprechend sind kein Problem.
Die nächste Frage splitten wir, glaube ich, im besten Fall auch auf. Und zwar lautet sie, wie viele Leute schreiben dir und berichten über positive Effekte mit Mebico bzw. Kollagen? Vielleicht zuerst zum Mebico, dann zum Kollagen, wobei wir das ja vielleicht auch noch ein bisschen ausführen müssen.
Genau, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob alle Leute sofort wissen, was Mebico und Kollagen ist. Also Mebico sind die Meat-Based Bioactive Compounds. Im Fall der Watson-Mebicos ist das Carnitin, Kreatin und Taurin. Und Kollagen, beziehungsweise eigentlich das Glycinpulver.
Genau, das wollte ich noch sagen, weil... Also viele Leute verwechseln das, glaube ich, oder sind sich noch nicht im Klaren darüber, was da genau der Unterschied ist.
Genau, wir haben ja auch eine Folge zum Thema Kollagen. Da besprechen wir auch Hyaluronsäure und weitere Aspekte, die da dran sind. Vielleicht in einem Satz zusammengefasst, Kollagenproteine sind vom Körper, vom Menschen wie auch von anderen Tieren selbst gebildete Proteine, die eine interessante Aminosäurenzusammensetzung haben, und wenn man die extern zu sich nimmt, kann das auch die körpereigene Synthese unterstützen. Und die Hauptaminosäure, ungefähr jede dritte Aminosäure im Kollagenprotein, ist Glycin. Weswegen, zumindest anhand der aktuellen Daten, davon auszugehen ist, dass die Zufuhr von Glycin, weil eben Kollagenprotein nie vegan ist, die Zufuhr von Glycin die körpereigene Kollagensynthese ankurbeln, anregen kann.
Wichtiger Punkt noch, weil... Also vielen Leuten ist es, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, dass eben Kollagen überhaupt nicht vegan ist.
Mhm. Also ich höre das manchmal so, wirklich, das ist nicht vegan, ich nehme das schon so lange. So, nein, das ist nicht vegan.
Und also es kann auch aktuell einfach vegan noch nicht produziert werden, wohingegen Glycin, die einzelne Aminosäure, auch synthetisch und somit vegan hergestellt werden kann. Also beides.
Beides, genau. Also nicht immer nur synthetisch, wobei es synthetisch
ist. Ich vermute mal, du bekommst nicht Feedback über eine Kollagensupplementierung,
manchmal
oder?
Manchmal auch, aber meistens über Glycin. Mhm. Also ich kriege alles Mögliche an Feedback. Ich im Moment ja zu eurem Unglück, ihr merkt das ja, wie viel Zeit ich im Moment wieder in den DMs verbringe. Ich lese im Moment ja wirklich fast alles, wenn ich nicht über etwas übersehe, und versuche fast allem zu antworten. Ich weiß nicht genau, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann, aber ich kriege alles Mögliche an Feedback zu allen möglichen Dingen. Und das Feedback in Bezug auf positive Veränderungen durch die Supplementierung von zum Beispiel Mebicos oder Glycin oder eben auch manchmal Kollagenproteinen, weil manche Leute auch eben davor gar nicht wissen, dass das unvegan ist, oder sich manchmal trotzdem dazu entscheiden, weil man auch fairerweise sagen muss, es gibt keine Daten, die explizit mit Sicherheit sagen, dass die Supplementierung von Glycin gleichwertig mit denen von Kollagenpeptiden ist. Es ist biochemisch plausibel, dass wir vergleichbare Effekte haben werden. Es gibt einige Publikationen, die es nahelegen, aber wirklich, sagen wir mal, Kopf an Kopf getestet wurde es noch nicht. Und manche Leute sagen, das ist dann ja ihre persönliche Entscheidung, ich möchte auf Nummer sicher gehen und supplementiere deswegen Kollagenprotein. Daher habe ich auch das Feedback dazu schon bekommen. Und insgesamt, ich tue mir wahnsinnig schwer, das zu quantifizieren, weil um die Mengenordnung mal zu kennen, also jedes Mal, wenn ich auf eine Nachricht antworte, kommt ja auf die Antwort oft dann auch wieder eine Antwort. Aber wenn wir jetzt quasi von einzelnen Personen sprechen, die mir schreiben, sind das auf jeden Fall weit über 100 pro Tag. Ich kann es schwer quantifizieren, wie viel es ist, aber sagen wir mal, wenn man 1000 in der Woche haben ungefähr und dann noch mehrere Konversationen, ungefähr sowas ist, glaube ich, realistisch. Und da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, wie viele es jetzt waren, aber auf jeden Fall viele, viele Dutzende. Also ich Also unter 100 und über 30, so würde ich sagen, irgendwas in der Ratio. Ich glaube, wenn Leute nicht A, entweder ein großes Mitteilungsbedürfnis haben oder so durchschlagende Effekte bekommen haben, dass sie das einfach kommunizieren wollen, glaube ich, der größere Teil, der moderate, zu erwartende Effekte haben wird sich da jetzt auch nicht melden, weil das ist zu erwarten, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Nachricht wert. Ich bin auch ehrlicherweise nicht unglücklich, wenn ich nicht über alles eine Nachricht bekomme von Leuten, weil sonst wird es einfach noch mehr werden. Aber ich habe ein paar sehr spannende Erfahrungsberichte schon bekommen, vor allem eben von Leuten, die am Anfang besonders skeptisch waren und dann ihre Skepsis aber abgelegt haben, weil sie doch manchmal sehr starke Effekte erlebt haben. Das ist natürlich bei all diesen Erfahrungsberichten, die sind anekdotisch. Ich versuche den Leuten immer klarzumachen, dass wenn sie ein neues Nahrungsergänzungsmittel testen wollen, dass sie natürlich alles andere möglichst gleich belassen sollten. Sie sagen auch, dass sie das dann meistens gemacht haben. Ich kann es am Ende aber natürlich nicht kontrollieren. Das heißt, es ist immer die Restunsicherheit, dass es vielleicht auch einfach zeitlicher Zufall sein kann. Das kann doch vielleicht mit anderen Veränderungen zu tun haben. Aber gerade bei den beiden genannten häufen sich die Erfahrungsberichte am meisten. Also beim Multinährstoff habe ich jetzt mit Ausnahme von wenigen Leuten, die offensichtlich so schlecht versorgt war, zum Glück wenig positive Erfahrungsberichte, weil wenn man ein Nahrungsergänzungsmittel einnimmt und wirklich sehr merkliche positive Effekte erfährt, heißt das, dass man davor sehr, sehr schlecht mit den jeweiligen Stoffen versorgt war. Und entsprechend zum Glück erlebe ich das bei den Basissachen wie Omega-Fettsäuren, Multinährstoffen nicht ganz so oft. Bei Sachen, die aber weniger gängig sind, durchaus. Und vor allem, weil beim Mebico in Bezug auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit und beim Glycin vor allem auf Haut, Haare, Nägel und das Erscheinungsbild durchaus bei vielen Leuten sehr merkliche Unterschiede entstehen. Beim Mebico liegt es unter anderem darin, dass einfach mit Kreatin eine Substanz drin ist, die sehr gut erforscht ist, deren ergogene, also leistungssteigernde Effekte in einer so großen Vielzahl an Studien belegt ist, dass es ganz klar ist, wenn du nicht zu den wenigen Kreatin-Non-Respondern gehörst, du durch die Einnahme von Kreatin deine Schnellkraft steigerst, dein Muskelvolumen, also rein körperlich, etwas größer wird, das heißt, man wirkt einfach etwas praller, sagt man. Und wir sehen auch in ganz, ganz vielen randomisierten, placebo-kontrollierten Studien, dass die Gedächtnisleistung, also die Merkfähigkeit durch die Gabe von Kreatin verbessert wird. Auch das merken Leute. Und auch bei Taurin und Carnitin gibt es eine Reihe an Daten, die nahelegen, dass das positive Effekte auf die kognitiven, unter anderem, Fähigkeiten haben kann. Und daher wundert mich das beim Kreatin und beim Carnitin und beim Mebico insgesamt nicht. Und beim Glycin sehen wir dadurch, dass es vermutet eine ähnliche, vielleicht gleichwertige, manche Studien sagen sogar bessere Wirkung als Kollagenpeptide haben kann oder Kollagenproteine insgesamt, haben mir einige Leute geschrieben, dass nicht nur bei ihnen, sondern einmal eine Person hat dann, nachdem es bei ihr so gut gewirkt hat, das wirklich quasi im ganzen Freundes- und Bekanntenkreis weitergereicht und hat mir dann wirklich so eine Aufstellung von so 10 Fallberichten gegeben, so mit Alter und Gesundheitszustand und Effektdosis und so weiter. Das war wirklich interessant und bei denen war es wirklich durch die Bank. Das waren alles ältere Leute, muss man auch sagen. Die Kollagen- und Glycingabe ist in der zweiten Lebenshälfte mit deutlich größeren Unterschieden verbunden im Vergleich zu der ersten, weil die Kollagensynthese im Laufe des Alters ja auch abnimmt. Das heißt, ein 15-, 20-, 25-Jähriger wird wahrscheinlich wenig bis keine akuten Vorteile merken. Er wird aber, wenn er es zwischen 20 und 25 anfängt und dann der Rest des Lebens nimmt, wird er es indirekt merken, weil davon auszugehen ist, dass seine Haut, seine Haare, Sehnen, Bänder und so weiter weniger in Mitleidenschaft mit dem Alterungsprozess gezogen werden. Menschen, die über lange Zeit hinweg das nicht ergänzt haben oder nicht in ihrer Nahrung hatten, merken, dass sich durchaus die Widerstandsfähigkeit der Haut verbessern kann, das Hautbild insgesamt, dass sie besser befeuchtet wird, dass es nicht ganz so trocken ist. Selbst auch die Faltenbildung kann ein Stück weit in Studien reversiert werden. Auch das sind die Effekte abhängig von Dosis und der Dauer des Bestehens der Falten und vieler weiteren Effekte.
Reversiert, also zurückgebildet?
Genau, wirklich auch zurückgebildet. Gibt es auch dann recht gute bildgebende Verfahren, die das abseits des subjektiven Empfindens auch ja, bildgebend darstellen können. Aber eben auch Leute, die Probleme mit Sehnen, Bändern haben, berichten von positiven Effekten. Und was ich gar nicht so am Schirm hatte, Haargesundheit. Das ist natürlich auch naheliegend, dass Haut, Haare, Nägel wie Haut davon betroffen sind. Aber viele Leute, die mit großen Problemen mit dem Haarausfall zu kämpfen hatten oder mit sehr dünnem, qualitativ schlechten Haar, haben ebenfalls davon berichtet, dass ihnen die Glycingabe hilft. Mir haben natürlich aber auch Leute berichtet, so hey, ihr nehmt das jetzt seit 2 Monaten und es ist wenig passiert. Also ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass es bei jedem immer die Ursache sein kann, warum das Hautbild oder die Haardichte oder so nicht optimal sein kann. Aber es ist eben in vielen Fällen der Fall und vor allem in der zweiten Lebenshälfte aufgrund eben der schlechteren Kollagensynthese des menschlichen Körpers.
Hm. Die nächste Frage kann, glaube ich, relativ schnell beantwortet werden. Wurde sie auch in der Vergangenheit schon öfters an mehreren Stellen von dir, glaube ich. Aber für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, wann kommt dein Buch Vegan von Anfang an raus?
Genau, es gibt da eigentlich einen Facebook-Beitrag und einen Instagram-Beitrag und ich habe es in der Story auch schon mehrmals gehabt, aber vollkommen nachvollziehbar, dass nicht alle Leute immer das mitbekommen.
Vielleicht also, sind das auch Leute, die vor kurzem noch auf Amazon geguckt haben.
Das könnte sein und ich habe dem Verlag auch schon so oft geschrieben, wann geht denn das endlich von Amazon und von allen Plattformen runter? Ich verliere auch langsam die Geduld da, weil es kann es ja nicht sein. Ich meine, im Oktober 2022 wurde offiziell angekündigt, dass Vegan von Anfang an gar nicht erscheinen wird, aufgrund der Rechercheergebnisse, die ja dazu geführt haben, dass ich mittlerweile eine vegane Ernährung in diesen Lebensphasen auch nicht mehr uneingeschränkt empfehle. Entsprechend wurde dieses Buchprojekt dann auch verworfen, weil die beiden Co-Autorinnen der Meinung waren, dass es doch funktioniert. Und ich gesagt habe, naja, guck, hier sind meine Rechercheergebnisse, ihr habt es ja nicht recherchiert, aber hier sind die Daten, guckt euch das halt an. Und die meinen, nee, das ist nicht valide und so weiter. Und deswegen haben die jetzt ja auch ein Buch rausgebracht, das heißt Plant-Based von Anfang an. Mhm. Das kommt, glaube ich, im April oder Mai raus. Da kann man sich ja gerne deren Einschätzung zu dem Thema angucken. Meine Einschätzung gibt es zum Beispiel in der Podcast-Episode zu der veganen Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ich werde dann auch noch eine Buch-Review machen und noch aufzeigen, wo aus meiner Sicht da vielleicht gewisse Schwachstellen sind. Und genau,
oder auch nicht mehr, vielleicht haben sie die korrigiert, mal gucken.
Eventuell, ja. Also die Option bestünde, weil ich meine, das ist jetzt auch schon einige Zeit lang her, aber anhand des bisherigen Feedbacks von den beiden auf meine letzten Veröffentlichungen hat es jetzt nicht für mich gezeigt, dass da wirklich ein großer Sinneswandel stattgefunden hat.
Der Titel suggeriert ja zumindest nicht mehr, dass eine vegane Ernährung von Anfang an
empfohlen wird. Also natürlich, sie konnten das Buch nicht mehr vegan von Anfang an nennen, der Titel war dann schon geschützt. Und natürlich, wenn man es plant-based von Anfang an nennt, muss man sich auch für den Titel ein bisschen weniger Kritik gefallen lassen, weil jede Ernährungsweise auf Basis der Empfehlung der Fachgesellschaften ist plant-based. Also ich weiß aber, weil ich jetzt auch schon ein paar Interviews von Ihnen gehört habe zu dem Buch, wo dann explizit über vegane Ernährung gesprochen wird, dass sich da bei Ihnen nicht wirklich viel verändert hat. Und mal sehen, bin gespannt, ich gucke es mir an, unvoreingenommen. Hoffe, dass sie das entsprechend ein bisschen angepasst haben. Aber Vegan von Anfang an mit meiner Beteiligung wird gar nicht erscheinen. Es wird auch kein Buch zu der veganen Kinderernährung von mir jemals erscheinen, weil ich jetzt ein ganzes Buch darüber schreiben werde, warum ich keine vegane Ernährung in diesen Lebensphasen empfehle, sondern ich werde in den zukünftigen Buchpublikationen halt Teile von den Büchern dem Thema widmen und darüber sprechen oder darüber schreiben, warum die Datenlage aus meiner Sicht hier zu großer Vorsicht bewegen sollte einen.
Die nächste Frage haben wir, glaube ich, auch schon mal, lass mich überlegen, im Zuge des 10 Regeln der DGE-Podcasts, glaube ich, wenn ich es richtig
bekomme.
Ja, schon sehr lange her, beantwortet, aber vielleicht auch noch mal kurz, wie viel frisches Obst ist zu viel?
Gute Frage, ich weiß nicht, ob wir es schon mal beantwortet haben. Ich weiß, dass es im Vegan-Klischee, dem Obstkapitel, eine Studie zitiert wird, wo genau diese Frage versucht wurde, der nachzugehen. Und es ist ein bisschen wie bei der Frage mit den Eiern. Und grundsätzlich ist es primär, es wird dann zu viel Obst, wenn andere Lebensmittelgruppen darunter leiden. Mhm. Das ist die Antwort auf die allermeisten Fragen, wenn wir von Lebensmitteln sprechen, die grundsätzlich einmal gesund sind. So, wie viel Schokoriegel ist zu viel? Das ist, da geht es nicht erst darum, wenn dein Konsum an anderen Lebensmitteln darunter leidet. Aber wenn man von den vollwertigen Lebensmittelgruppen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen und abseits der ethischen Überlegungen, auch von Eiern und auch von Fleisch- und Milchprodukten. Es gibt zwar von Seiten der Fachgesellschaften Begrenzungen für den Fleischkonsum, es gab auch mal Begrenzungen für den Eierkonsum. Jener für den Eierkonsum ist mittlerweile gefallen und wenn man auch aus rein ernährungsphysiologischer Sicht auf den Fleischkonsum, auf hochwertigen Fleischkonsum guckt, müsste es auch da keine Mengenbeschränkung geben. Das hängt halt auch damit zusammen, dass gewisse ökologische Überlegungen auch in unsere Ernährungsempfehlungen der Fachgesellschaften einfließen und dass im Durchschnitt bei den Menschen mehr Fleisch eben sehr oft sehr viel minderwertiges verarbeitetes Fleisch heißt und wenn man sehr viel Fleisch isst, natürlich das letzte Restrisiko auf ein bisschen Obst und Gemüse in der westlichen Mischkost natürlich auch geschmälert wird. Daher verständlich, warum die Fachgesellschaften das empfehlen, aber wenn man auf die Datenlage blickt, ist mehr Fleisch, wenn es hochwertig ist, aus meiner Sicht auch nur erst dann ein Problem, wenn andere Lebensmittelgruppen erneut darunter leiden. Genau. Punkt.
Ja, wunderbar. Die nächste Frage lautet, ist Hafermilch tatsächlich so ungesund, wie es viele Medien berichten? Muss man, glaube ich, auch erneut wieder ein bisschen differenzieren.
Ja, keine Ahnung, was Medien alles berichten. Also
erstens das, ja. Und zweitens, also ich glaube, die wichtigere Frage ist, welche Hafermilch, womit wird es konsumiert, wie viel davon und so weiter.
Natürlich, ich meine, Also das Einzige, was ich an Medienberichten kenne, vielleicht sind das auch die Medienberichte, auf die die Person sich bezieht, die heißen ja in Richtung Hafermilch ist schlechter als Cola. Gibt es einen Medienbericht.
Ja, stimmt.
Und
den hast du, glaube ich, mal in einem Video aufgegriffen.
Das kann sein. Das Ding ist, in Bezug auf den glykämischen Index, ja, weil Coca-Cola A kann entweder Zero sein oder wenn es mit Zucker gesüßt ist, besteht es aus Saccharose. Also der zugesetzte Zucker ist Saccharose. Klassischer Haushaltszucker besteht zu 50% aus Glucose, zu 50% aus Fructose. Und der Blutzuckerspiegel, auch Blutglukosespiegel genannt, wird natürlich nur von der Glucose in der Nahrung beeinflusst. Und wenn ich eben Und vor allem, weil Fructose eine höhere Süßkraft als Glucose hat, habe ich natürlich bei der Cola weniger Glucose-Bestandteile im Vergleich zu dem Haferdrink. Denn der Haferdrink besteht grundsätzlich mal überhaupt nicht aus Zucker. Die Stärke wird aber enzymatisch aufgespalten, sodass es sich dann zu Zweifach und dann später auch im weiteren Verdauungsvorgang zu Einfachzuckern auflöst. Und Stärke ist quasi eine Kette an reiner Glucose. Entsprechend gelangt mit 100 Milliliter süßer Hafermilch mehr Glucose im Vergleich zu 100 Milliliter von einem Softdrink deiner Wahl in die Blutbahn. Natürlich kommt darauf an, wie viel Zucker wurde genau zugesetzt, aber im Durchschnitt, nachdem wir eben, wie gesagt, 50% nur des Glucoseanteils in der Saccharose haben im Vergleich zu den Stärkeabbauprodukten, ist das nachvollziehbar?
Sorry, kurz nochmal zusammengefasst, weil das doch ein bisschen komplex ist. Also in Limonaden mit Zucker besteht der Zucker nur zu 50% aus Glucose, die wiederum den Einfluss auf den Blutzucker oder eben den Blutglukosespiegel hat. In Haferdrinks, dadurch, dass hier der Zucker aus dem Stärkeabbau kommt und Stärke zu 100% aus Glucosemolekülen besteht, hat man hier eben 100% des Zuckers als Glucose. Und entsprechend, wenn man jetzt beispielsweise, um Zahlen zu nennen, 10 Gramm Zucker in der Limonade hat, dann hat man 50% davon, also 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter
also Glucose.
An Glucose. Genau. Und beim Haferdrink wären dann 6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, was ja absolut auf der Verpackung als Zucker weniger ist, weil also um 4 Gramm weniger, 6 statt 10 Gramm, hat man davon aber 100% Glucose und dann eben mit 6 Gramm um einen Gramm mehr als bei der Limonade und entsprechend den schlechteren Effekt auf die Blutzuckerkurve. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt einfacher war. Aber
ich würde schon sagen, ich war überrascht, weil ich hätte jetzt die Zahlen dazu genau gemacht. Hast du nachgeguckt?
Nee. Also die Zahlen waren zur Veranschaulichung.
Okay, also 10 und 6, weil... Okay.
Ja, nee, mir ging es nur darum, dass die 6 dann logischerweise mehr sein müssen als 50% von der anderen Zahl.
Ja, ja, okay.
Also keine Ahnung, vielleicht sind es auch 10 beim Cola und wenn es dann nur 4 Gramm sind, aber dann macht es keinen Sinn, weil dann ist es ja weniger und dann...
Genau, also ich würde auch sagen, generell, diese Botschaft ist ein bisschen schwierig, weil die Hafermilch hat ja auch noch ein bisschen Fett dabei. Auch das wird den Blutzucker wieder ein bisschen beeinflussen im Vergleich zu der fettfreien Cola. Also die Headline ist halt insgesamt Bullshit.
Ja, also mir ging es eben nur um die Veranschaulichung, dass nur weil auf der Verpackung draufsteht 10, also welche Zahl auch immer, Zucker, ist Zucker nicht gleich Zucker.
Das stimmt.
Weil eben Saccharose 50-50 Fructose, Glucose sind. Und Zucker im Haferdrink aus dem Stärkeabbau eben 100% Glucose sind.
Korrekt, wobei man jetzt auch nicht den Fehlschluss haben sollte, dass dann Fructose quasi nicht mit reingerechnet werden müsste und dass das also heißt, oh, mehr Fructose ist also gut, Hauptsache wir haben weniger Glucose. Das war ja der Fehlschluss der Diabetikerprodukte in den 90ern, die dann mit Fructose gesüßt wurden. Das war ja der Fehlschluss auch von den Diabetikerprodukten der 90ern, als dann der Haushaltszucker, der 50-50 Glucose-Fructose ist, durch Fructose-Sirupe und ähnliches ersetzt wurde, mit der Idee, dass das ja ein niedrig glykämischer Zucker ist, was korrekt ist, aber sehr hohe Mengen an Fructose machen oder bringen andere Probleme mit sich, unter anderem, weil die über die Leber verstoffwechselt werden müssen, können sehr hohe Fructosemengen zu einer Fettleber oder zu einer Verfettung der Leber beitragen. Und daher ist weder immens viel Glucose noch immens viel Fructose wirklich gut. In sehr hohen Mengen würde ich sogar fast sagen, dass sehr hohe Mengen an Fructose eher sogar das größere Problem sind. Und diese High-Fructose-Corn-Syrups, aber auch die etwas gesünder anmutenden Agavendicksäfte, wenn man da sehr hohe Mengen davon essen würde, potenziell wahrscheinlich sogar schlechter sind als die reine Glucose. Und genau, also in Bezug auf die... Zurück zu den Haferdrinks. Also ja, es ist für ein Getränk relativ hoch glykämisches Lebensmittel, aber wir haben ja schon mehrfach besprochen, dass der glykämische Index eines Lebensmittels allein jetzt dann so relevant ist. Es ist auch korrekt, dass ein Haferdrink, der ja eigentlich Hafermilch in den Köpfen der meisten Leute heißt, entsprechend eine Milchalternative ist, natürlich kaum einen der Nährwerte mitbringt, den wir in der Milch finden. Und sogar noch weniger, als es Soja- oder Erbsen-Drinks haben. Weil auch die sind vom Nährstoffprofil meilenweit von der Milch entfernt, aber die haben wenigstens einen vergleichbaren Proteinanteil. Hafermilch, je nach Art der Hafermilch, hat irgendwas im Bereich von 0,2, 0,3 Gramm Protein pro 100 Milliliter und damit ungefähr ein Zehntel nur der Menge an Protein im Vergleich zu der Kuhmilch oder auch Sojamilch, die so 3, 3,5 Gramm Protein pro 100 Milliliter haben. Und ja, es gibt natürlich auch gewisse Hafer- oder Sojadrinks, die ein bisschen B12, ein bisschen Calcium, vielleicht manchmal auch ein bisschen Jod und Selen, je nach Marke, dabei haben. Manchmal auch ein bisschen Vitamin B2, Vitamin D wird manchmal zugesetzt. Zum einen sind nicht alle von diesen zugesetzten Nährstoffen von der Bioverfügbarkeit vergleichbar mit der Milch. Und zum anderen ist eine Milch natürlich deutlich mehr als nur diese Handvoll Nährstoffe. Das heißt, ich bin auch einer von den Leuten, die nachvollziehen können, warum eine Pflanzendrink-Alternative nicht Pflanzenmilch, Hafermilch, Sojamilch heißen soll, aber aus Gesetzesgründen ja aktuell auch nicht zugelassen, weil das einfach keine Milch ist. Ich finde es eher nur seltsam, dass eine Kokosmilch heißen darf, weil da ist die Begründung, ja, die heißt halt schon immer so. Ernährungsphysiologisch ist nichts davon eine wirkliche Alternative. Und daher, ja, wenn man vor allem für Kinder Pflanzenmilch.
Bei der Kokosmilch, aber da geht es jetzt um die Kokosmilch aus Kokosnüssen und nicht um die Kokosmilch im Tetrapack, die ja gleich wie Reismilch, Hafermilch verkauft wird, oder?
Genau, weißt du, also, was ich meine? Ja, ich weiß, es gibt so Reis-Kokos-Drinks, die dann auch nicht so heißen dürfen. Ja, es geht wirklich um die Kokosmilch, genau, mit dem Fruchtfleisch, mit dem ausgepressten.
Oder eben aus der Kokosnuss.
Ich habe noch nie einen 100% Kokos-Drink gesehen.
Wirklich?
Also als Milchalternative. Ich immer nur Reiskokos, Haferkokos. So. Ich habe nie Reinkokos gesehen, weil es müsste uns auch sehr kokosmäßig schmecken.
Ja, jetzt wo du es sagst, ich kaufe sowieso eigentlich nie Reis, Kokos etc., sondern primär halt Soja, Erbsen aus eben den Gründen. Ja.
Ich glaube, es gibt keine reine, aber die Frage wäre eben, dürfte die dann tatsächlich Kokosmilch
heißen? Das heißt ja schon immer so.
Keine Ahnung. Kein Problem. Genau, und daher, also ist Hafermilch so schlecht, wie es heißt? Naja, es ist nicht so schlecht, wie solche absurden Schlagzeilen einem glauben machen wollen. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall nicht so gut wie einem Hafermilchhersteller oder Haferdrinkhersteller oder Pflanzendrinkhersteller oder Veganer einreden wollen, weil ich meine, es besteht auch wie Milch zum überwiegenden Teil aus Wasser. Im Vergleich zu all den Nährstoffen in der Kuhmilch haben wir aber in den Haferdrinks nur halt ein bisschen Haferflocken und ein bisschen von interem isolierten Öl. So, that's it. Und wenn du Glück hast, noch ein paar Nährstoffe zugesetzt. Das heißt, ich halte Pflanzendrinks insofern für ein interessantes Vehikel, wenn sie proteinreich sind, Erbsen oder Soja, weil man dadurch auch Kindern eine verhältnismäßig große Menge an Protein relativ easy als Getränk geben kann. Man kann jeden Smoothie damit proteinreicher machen etc. Und man hat ein Vehikel für die Kalziumanreicherung, weil sonst müsste man halt extra noch einen Kalziumpulver nehmen. Dafür ist die Pflanzenmilch in Ordnung.
Die nächste Frage geht in genau dieselbe Richtung. Welche Pflanzenmilch ist die gesündeste Alternative, auch noch zusätzlich mit dem Beisatz Hafermilch wirklich so schlimm? Ich finde das spannend, weil ich habe eher so den Eindruck, dass die meisten Leute Haferdrinks präferieren.
Weil sie leckerer sind. Ja. Sie einen höheren Zuckeranteil
haben. Ja, wobei, also gut, ich greife halt auch meistens zur gesüßten Sojamilch oder so, weil ich halt weiß, dass da, keine Ahnung, 2 Gramm Zucker oder so drinnen sind und das irrelevant ist. Und die ist dann auch richtig lecker.
Das stimmt. Also, welche Pflanzenmilch ist die gesündeste? Wir hatten es ja schon vorbesprochen. Aus meiner Sicht ist es eine Pflanzenmilch, ein Pflanzendrink, der vom Proteingehalt her mit der klassischen Kuhmilch mithalten kann. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Hafermilchsorten, die sind so Hafer-High-Protein. Da ist dann noch Erbsen- oder Sojaprotein dabei. Also, das ist halt dann Hafer- oder Soja-Haferdrink.
Vom Marketing her, dass sie nicht Soja-Drink draufschreiben wollen. Genau. Aber in Wahrheit kommt das Protein halt darüber. Ja. Aber dadurch, dass auch Hafer drin ist, nennen sie es irgendwie Hafermilch. Ja. Was eigentlich weird ist.
Ist ein bisschen weird, das stimmt. Ja. Man könnte ja Haferprotein auch dazugeben. Ist halt deutlich teurer als Sojaprotein. Ja. Und also eine Art von Pflanzendrink, die gleiche Menge an Protein mitbringt. Eine Pflanzenmilch, ein Pflanzendrink, der die gleiche Menge an Kalzium mitbringt.
Oder mehr.
Oder mehr.
Weil es gibt ja auch von Alpro, glaube ich, die High Protein.
Beim Proteingehalt, ja voll. Ich glaube, beim Kalzium gab es mal welche, die höher waren, die mussten oder wurden dann aus dem Sortiment genommen. Ich weiß nicht, ob sie es mussten oder ob sie es einfach wurden.
Ja, Protein, genau. Protein. Ja.
High Protein, die haben was? 4, 4,5?
Ich glaube 5 sogar. Weil die werben mit, warte mal, macht das Sinn? Da steht dann auf der Packung 50 Gramm
pro Jahr.
Ja, voll, genau. Und das ist ein Liter, also 5.
Genau. Dann wäre das meine präferierte Wahl. Also hier ist es in den moderaten Mengen, in der der Proteingehalt schwanken kann in einer Pflanzenmilch, wäre die proteinreichste meine Empfehlung. Weil wie du sagst, warum muss man sich denn an dem Proteingehalt der Kuhmilch orientieren? Könnte ja auch mehr machen. Richtig. Andere Säugetiere produzieren ja auch sehr proteinreichere Milch. Das heißt, nur weil wir uns halt entschieden haben, Kuh, Schaf und Ziege zu trinken und eine Ratte oder Katze, die deutlich proteinreicher wären, müssen wir jetzt ja die Pflanzenmilch nicht an dem orientieren. Mhm. Genau, also eine möglichst proteinreiche, eine möglichst kalziumreiche, zumindest äquivalent zu der Kuhmilch mit den 120 Milligramm Kalzium pro 100 Milliliter. Und wenn man ansonsten Multinährstoffe nimmt, kann man auf jegliche andere Anreicherung auch verzichten. Das würde aber auch nicht schaden, wenn ein bisschen B12, ein bisschen Vitamin D und so weiter drin ist. Wenn man jetzt nicht regelmäßig Multinährstoffe einnimmt, was ich aber raten würde, dann wäre die rundum angereicherte Variante mit ein bisschen Selen, ein bisschen Jod, ein bisschen B2, ein bisschen B12, ein bisschen Vitamin D sicherlich zu präferieren.
Davon gibt es aber leider gar nicht so
viele. Gar nicht so viele. Fly ist unter den Marken, glaube ich, die mit am meisten anreichert.
Es gibt, glaube ich, auch eine sehr umfangreich angereicherte von Oatly, aber das genau, ist dann, glaube ich, Hafer.
Genau, es gibt, glaube ich, keine Hafer angereiht von Oatly, glaube ich nicht, genau. Das wäre die Empfehlung.
Großartig. Und
vielleicht, mir fällt immer noch eine Sache ein, um nicht wieder ins Micromanagement zu verfallen. Am Ende des Tages, wenn du deinen Proteinbedarf deckst, wenn du in deiner Kalorienbilanz bist, wenn du deinen Nährstoffbedarf deckst, dann kannst du jegliche Pflanzenmilch zu dir nehmen, die du möchtest. Wenn du sagst, ich mag aber Hafer lieber als Soja oder ich mag Reis lieber als Erbse, dann nimm die doch gerne. Sei dir nur bewusst, was du da zu dir nimmst, nämlich dass du keinen äquivalenten Ersatz zu einer klassischen Kuh-, Schaf-, Ziegen-, Ratten-, Katzenmilch hast und dass du eben gucken musst, dass du im Rahmen deiner Kalorienbilanz die Nährstoffe, die Mischköstler oder Vegetarier über die Milch und Milchprodukte kriegen, eben auf anderer Ebene bekommst.
Genau. Plus, also man muss es theoretisch auch gar nicht konsumieren, wenn man nicht möchte.
Muss man nicht.
Aber das Einzige, was dann aus meiner Sicht schon wichtig ist, jetzt für uns darauf hinzuweisen, also in einer rein veganen Ernährung, ganz ohne angereicherte, also mit Kalzium angereicherte Pflanzendrinks, ist die Kalziumbedarfsdeckung über die restliche Ernährung ohne Supplementierung nahezu unmöglich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also das Erreichen der Fachgesellschaftsempfehlungen in Höhe von jener Fachgesellschaft 900.000, 1.100 Milligramm ist quasi unmöglich. Klar,
wenn man in der Kalorienbilanz bleibt.
Genau, ich kann dir einen Speiseplan wahrscheinlich, wenn ich lang tüftel, zusammenstellen mit entöltem Sesammehl und allem möglichen, okay, aber nichts, was man im Alltag wirklich durchhalten könnte oder wirklich machen kann. Die Frage ist natürlich, wo beginnt zwischen der Menge, die man zuführt und der Menge, die empfohlen ist, wirklich der Kalziummangel? Das ist sehr schwer festzustellen, weil die Kalziumblutwerte nicht wirklich eine Aussagekraft haben, weil der Kalziumvorrat im Knochen ja herangezogen werden kann, dass entsprechend die Blutbahn immer ausreichend mit Kalzium versorgt ist. Wir sehen aber leider mittlerweile eine Reihe an Studien, dass die Knochengesundheit von vegan lebenden Menschen deutlich schlechter ausfällt als jener von Vegetariern und Mischköstlern. Und wir uns entsprechend wirklich Sorgen machen müssen, wie wir die Menge an Vitamin D, Kalzium, Protein, K2 und anderen Nährstoffen, die für die Knochengesundheit wichtig sind, in den Speiseplan der vegan lebenden Menschen integrieren können.
Sprich, in dem Sinne, idealerweise greift man immer zur angereicherten Variante.
Im Zweifelsfall, ja.
Auch wenn man supplementiert.
Vor allem
wegen
Kalzium.
Vor allem wegen des Kalziums, weil so viel Kalzium ist ja in den meisten Supplements eh nicht drinnen.
Weil es sehr bulky
ist. Genau, weil es sehr voluminös ist und da bräuchte man sehr viele Kapseln. Und die geringe Menge an B12, Vitamin D, die in der Pflanzenmilch bzw. im Pflanzendrink noch drinnen ist, die macht es keinen allzu großen Unterschied. Also da muss man sich erneut keine Sorgen bezüglich einer Überversorgung machen, das meine ich.
Wir erinnern uns an die U-förmige Risikokurve der Nährstoffzufuhr.
Genau. Die nächste Frage führt uns zum nächsten Nährstoff. Wie stark kann die Erhaltungsdosis für Nährstoffe, zum Beispiel Omega-3, variieren? Gibt es dazu Daten? Gute Frage.
Ja, ist also eine sehr gute Frage. Und wenn es gute Daten dazu gäbe, durch die ich wirklich einen Rückschluss ziehen könnte, was jetzt die Dosierung für den Großteil sein sollte, dann wunderbar, dann würde ich auch nicht immer Von-Bis-Werte angeben, weil es die nach meinem Verständnis nicht gibt und es natürlich auch große interindividuelle Unterschiede gibt, die schwer vorherzusagen sind.
Also die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, empfiehlt ja pauschal Erwachsenen 250 bis 500 Milligramm EPA plus DHA.
Genau.
Würdest du sagen, dass man damit gut fährt, wenn man eben schon gut versorgt ist?
Ich würde sagen, dass der Großteil der Bevölkerung, wenn er keinen Omega-3-Mangel davor hat, sondern da eine gute Versorgung hat, quasi von Beginn des Lebens an gut mit Omega-3 versorgt ist, mit dieser Menge auch gut auskommt. Die Problematik, die oft auftritt, weil Leute das Grundthema nicht verstehen und sich dann wundern, wenn sie bei 250 oder 500 Milligramm über 6 oder 12 Monate eingenommen dann keinen optimalen Omega-3-Index haben, ist eben, dass die Frage der Ausgangswert ist. Und das sagen ja auch die Fachgesellschaften, dass wenn man Mängel hat, die man natürlich ausgleichen muss, wir haben auch einen Beitrag, wir haben eine Omega-3-Folge, wo wir auch darüber sprechen. Und temporär wird man mehr brauchen, definitiv. Wie viel genau hängt vom HS-Omega-3-Status ab, zumindest vom Vermuteten. Man muss ihn nicht einmal testen, weil die meisten Veganer sind bei 2-3%, wenn sie nicht supplementieren. Wenn man den aber dann ausgeglichen hat über mehrere Wochen mit einer höheren Dosierung, würde ich sagen, dass zumindest, das ist auch meine Empfehlung, 500 Milligramm für den größten Teil der erwachsenen Bevölkerung ausreichen sollten. Für einen Teil wahrscheinlich auch 250 ausreichen, es aber ziemlich sicher auch einige Individuen geben wird, die etwas mehr brauchen. Das sehen wir eigentlich fast bei allen Stoffen. Bei einigen, wie zum Beispiel Cholin, gibt es mittlerweile interessante Studien, wo auch wirklich sehr kleinteilig unterschiedliche Dosen gegeben wurden. Und da sehen wir das gleiche Bild. Für einige reicht weniger als die Zufuhrempfehlung der Fachgesellschaften. Für den größeren Teil reichen die Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften. Und für einige Individuen braucht man aber durchaus 50% höhere Zufuhrempfehlungen. Ich würde sagen, dass die Zufuhrempfehlungen für die langfristige Omega-3-EPA-DHA-Zufuhr, die viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller oder Health-Influencer geben, deutlich zu hoch sind. Also diese 2, 3, 4 Gramm, die ich oft höre, die mögen therapeutisch in gewissen Kontexten sinnvoll sein. Für eine dauerhafte Zufuhr sind sie A, nicht notwendig, B, zu risikobehaftet, was Nebenwirkungen angeht und vor allem, wenn man jetzt auf eine gute ARA-Versorgung, Arachidonsäurezufuhr achtet, auch problematisch, weil sie das ARA zu DHA-Gleichgewicht komplett aus dem Gleichgewicht eben bringen. Und daher würde ich sagen, bis 1000 Milligramm pro Tag für die dauerhafte Ergänzung sind sinnvolle Dosen. Ich würde sagen, unter 250 ist zu wenig. Ich würde mir wünschen, dass Leute zwischen 500 und 1000 nehmen. Ich denke, 500 sollte für die meisten reichen. Wenn Budget kein Thema ist, man genügend Arachidonsäure dazu nimmt, ist sicherlich 750, vielleicht auch 1 Gramm pro Tag eine gute Zufuhrdosis. Wir sehen in Ländern mit hohem Verzehr an EPA und DHA-reichen Lebensmitteln, dass die ungefähr so auf 1 Gramm im Durchschnitt kommen. Deswegen wäre das wahrscheinlich eher in Richtung Optimalzufuhr. Aber mit der Hälfte, mit 500, sollte man der Unterversorgung vorbeugen können.
Wie ist das bei anderen Nährstoffen? Weil es wurde hier in der Frage jetzt gesagt, zum Beispiel Omega-3. Wie ist es bei anderen Nährstoffen?
Grundsätzlich gibt es bei sämtlichen der Nährstoffen eine Schwankungsbreite. Es ist natürlich so, dass bei den meisten Stoffen es nicht so kleinteilig erforscht ist. Aber wie gesagt, zum Beispiel am Cholin wurde das gezeigt, dass Menschen unterschiedliche Dosen brauchen, um, in dem Fall waren jetzt gewisse Leberenzyme, der Cut-Off-Wert, an dem man das bestimmt hat, um eben diese Leberwerte in den Optimalbereich zu bringen. Das heißt, ja, es gibt, würde ich sagen, bei den allermeisten Menschen gewisse Unterschiede, was die langfristige tägliche Zufuhr sein sollte. Diesem Faktor tragen die Nährstoffzufuhrempfehlungen aber meistens auch schon Rechnung. Das heißt, die Menge, die von den Fachgesellschaften und damit in weiten Teilen auch von uns, wenn wir nicht abweichende Empfehlungen haben, den Leuten gegeben werden, die haben schon einen Sicherheitspuffer drin. Das heißt, einige Leute würden auch mit etwas weniger zurechtkommen. Ein paar würden vielleicht noch etwas mehr brauchen, der Anteil ist aber relativ gering. Und nachdem wir ja eh auch die Supplemente so dosieren, dass wir sagen, wir liefern mit den Nahrungsergänzungsmitteln von der Dosierung her eine gute Grundversorgung und wenn man sich nicht komplett einseitig ernährt, wird man ja eh dann in Summe etwas über den Empfehlungen landen, aber in einem sicheren Bereich, würde ich sagen, dass man damit eben sicherstellt, dass quasi mehr oder weniger alle Menschen gut mit diesen Erhaltungsdosen versorgt sind.
Die nächste Frage stelle ich aber, würde ich sagen, verschieben wir. Und zwar lautet sie, in der China Study wird behauptet, dass Milchprotein prokanzerogen, also krebserregend wirkt. Was sagt die Evidenz dazu? Was hältst du davon, wenn wir das in die verursacht Fleischkrebsfolge, die wir ja auch schon bei einer anderen Frage angekündigt haben, verschieben?
Ja, entweder da oder wir machen eine eigene Folge zur China Study Review, weil die, da gibt es ja viel, viel Material, das man besprechen könnte. Vorab schon, nein, Milch verursacht nicht Krebs. Also selbst die hormonsensitiven Krebsarten, wo es tatsächlich auch Korrelationsstudien gibt, in denen man in manchen Fällen sieht, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen einem höheren Milchkonsum und dem Auftreten zum Beispiel von Prostatakrebs gibt. Wenn wir uns da die Gesamtheit der Daten in den großen Scoping Reviews, in den großen Meta-Analysen angucken, sehen wir alleine schon da, dass dieser Zusammenhang nicht durchgängig bestätigt ist und es erneut, wenn überhaupt, maximal gewisse Arten von Milch bzw. deren Verarbeitung sind. Man muss ja wissen, Milch ist ja ein Produkt, das von einem Säugetier stammt, wenig überraschend. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Rassen von Rindern, die sehr unterschiedliche Milch geben, je nachdem auch, wie die gefüttert werden und so weiter. Gibt es sehr viel unterschiedliche Qualitäten der Milch. Je nachdem, wie lange ich sie dann reifen, also fermentieren lasse von Milch zu Milchprodukten, wird dann Unterschied machen auf die Wirkung der Milch. Und was man definitiv nicht sagen kann, und daher halte ich die China Study hier auch für problematisch, dass Milch Krebs verursacht. Es gibt in manchen Studien Hinweise auf gewisse Korrelationen, die man gerne auch weiter beobachten sollte, aber abseits der ethischen Aspekte spricht vieles für und wenig gegen den Konsum von Milch, Produkten vor allem, fermentierten Milchprodukten, wenn keine Milcheiweißallergie oder ähnliches vorliegt. Wie Milch produziert wird, selbstverständlich, gerade heutzutage in den industriellen Zeiten, ist ethisch katastrophal. Aber erneut halte ich es für eine Degradierung der Opfer, wenn wir über den Milchkonsum sprechen und primär eigentlich über die gesundheitlichen Aspekte, wo es doch eigentlich um ein ethisches Thema geht.
Mhm.
Aber mehr davon, weil es ist auch interessant, weil in der China Study wird ja anhand von Rattenexperimenten einiges gezeigt, die man sich näher angucken kann. Es wird generell einmal geguckt, wie korreliert denn, weil die China Study, das Buch, das wissen ja auch einige Leute nicht, ist ja ein populäres Sachbuch, das sich nur in, ich glaube, ein oder zwei Kapiteln auf die tatsächliche China Study bezieht. Mhm. Also die Diet, Lifestyle, Mortality in Rural China ist die ursprüngliche China-Studie, an der Campbell und weitere Wissenschaftler teilgenommen haben. Und die Ergebnisse in der ursprünglichen Publikation zum einen reichen deutlich weiter als das, was in der China Study, dem populären Buch, besprochen wurde. Zum anderen sind die Ergebnisse nicht einmal dieselben. Also es wird hier sehr selektiv in dem populären Buch über die Originalergebnisse berichtet. Viel Wichtiges weggelassen, gewisses einseitig überspitzt. Und der Großteil des Buches beschäftigt sich gar nicht mit den Ergebnissen der China Study, sondern mit allen möglichen anderen Studien, die erneut sehr selektiv zitiert und wiedergegeben werden, um einem Narrativ zu folgen, der eben erneut pro-vegane Lebensweisen unterstützt und forciert, aber eben das versucht, mit gesundheitlichen Argumenten, die einer kritischen Betrachtung nicht standhalten, zu untermauern.
Hm. Spannend. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, ich mich nicht so. Also ich find's wirklich langweilig, mit sowas auseinanderzusetzen. Ich bin Ernährungswissenschaftler, ich finde es wirklich langweilig. Ich habe wirklich wenig Lust, aber ich verstehe natürlich, dass man das hören möchte. Ja. Also, ich wünschte, wer anders würde es machen.
Ich hoffe, es hört sich für die Leute, die uns zu... Ich hoffe, das kommt nicht zu sehr rüber, dass du es langweilig findest.
Also ich finde die Ergebnisse, die man bekommt, dann schon interessant. Aber also
dich mit der Thematik auseinanderzusetzen,
der Weg ist unfassbar langweilig. Okay. Das, was wir dann
präsentieren... Aber unsere Aufbereitung ist schon spannend und interessant.
Das finde ich schon, weil das ist ja dann... mal gucken, müssen die Leute für sich entscheiden, aber ich denke schon, aber damit man das nicht falsch versteht, ich finde den Rechercheweg wirklich langweilig.
Man braucht viel Sitzfleisch.
Immens viel. Und es geht ja dann vom Hundertste ins Tausendste. Mhm. Und allein schon, was das für Daten rein sind, ich habe wirklich keine Lust.
Zu viel Zahlen.
Ja.
vielleicht können wir es noch ein bisschen nach hinten schieben.
Nee, es muss eh bald kommen.
Okay. Dann die nächste Frage. Wenn man zu Low-Convertern gehört, das müssen wir dann kurz definieren, sollte man auch Fisch und Fleisch statt nur Eier essen? Vermutlich erneut bei einer ansonsten veganen Ernährung, die dann überhaupt nicht mehr vegan ist.
Benni, was sind Low-Converter?
Low-Converter, also sind Personen, die gewisse Stoffe nicht sehr gut selbst synthetisieren, also selber bilden können. Also der menschliche Körper kann ja diverse Stoffe grundsätzlich mal selber bilden, aus Vorgängerstoffen etc. Und je nach genetischer Prädisposition kann er das besser oder schlechter.
Genau, oder auch je nach Alter, je nach Geschlecht.
Genau. Also es gibt viele Faktoren.
Genau, viele Enzyme sind auch östrogenabhängig. Das ist einer der Gründe, warum Frauen in den fruchtbaren Lebensjahren manche Stoffe deutlich effizienter bilden, als es Männer tun, und warum dann nach der Menopause sie auf das gleiche Niveau der Männer sinken. Und wenn man, also grundsätzlich kann man jetzt dann sagen, hey, du bist ein Low-Converter, das heißt, du bildest alles schlechter, und du bist ein High-Converter, du bildest alles besser, sondern man muss es sich immer grundsätzlich pro Stoff genau angucken. Natürlich zum Beispiel dadurch, dass Östrogen einen Einfluss auf eine Reihe an Stoffwechselprozesse hat, werden Frauen mit einem etwas höheren Östrogenspiegel insgesamt in dieser Gruppe an Stoffen bessere Konvertierer sein. Auf anderer Ebene aber dann manchmal vielleicht nicht. Und was wir eben auch sehen, dass die ethnische Herkunft, die Wurzeln der Personen mitunter den größten, vor allem bei den Männern, den größten Einfluss haben, weil eben je nachdem, wie sich die Vorfahren Generationen zurück weitestgehend ernährt haben, das ist sehr vereinfacht gesagt, desto höher oder geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eine pflanzenbetonte Ernährungsweise gut adaptiert ist. Wir sehen zum Beispiel, Arachidonsäure ist ein schönes plakatives Beispiel, dass indischstämmige, aber auch asiatisch- und afrikanischstämmige Populationen im Durchschnitt eine viel höhere Auftrittsrate an High-Converter-Personen haben, die also besser selbst Arachidonsäure bilden können im Vergleich zu gewissen Ethnien aus Europa etc., die sich im Durchschnitt tierproduktbetonter ernährt haben und eine geringere Auftrittsrate an High-Convertern zum Beispiel für Arachidonsäure haben. Und wenn man als zum Beispiel europäischer Mann oder europäische postmenopausale Frau eine vegane, rein pflanzliche Ernährungsweise durchführt, ist die Chance relativ hoch, dass man mehr oder weniger in vielen Fällen zu den Low-Convertern gehört und entsprechend ein bisschen breiter supplementieren muss. Als Frau in den fruchtbaren Jahren ist es in Bezug auf DHA und ähnliches ein bisschen weniger kritisch, aber wenn wir wirklich nicht nur an Mindest-, sondern Optimalversorgung interessiert sind, gerade wenn wir uns vielleicht reproduzieren wollen, dann wäre es auch wichtig, unabhängig des Konverterstatus einfach diese vorgeformten Stoffe zuzuführen. Ob man jetzt noch andere Tierprodukte benötigt, das ist ja die eigentliche Frage, ist erneut abhängig von der Supplementierung. Das heißt, wenn ich kein EPA und DHA supplementiere, ja, dann bräuchte ich auch Fisch. Wenn ich EPA und DHA supplementiere, Eier esse, dann und ansonsten eine ausgewogene Ernährung habe in Bezug auf die Fettsäuren, bin ich dann gut versorgt. Wenn ich kein Fleisch esse und keinen Fisch und keine Meeresfrüchte, aber Mebikus supplementiere, ist die Chance gut, dass man die wichtigsten positiven Effekte auch damit nimmt. Es bleibt aber natürlich immer ein gewisses Restrisiko bestehen, auch das haben wir ja schon an mehreren Stellen der Q&A-Reihe gesagt, weil wir eben noch nicht alles bis ins letzte Detail wissen, aber grundsätzlich halte ich es in der Kombination Nährstoffsupplemente, also eine breitere Supplementierung, vegane Ernährung und Eier grundsätzlich auch in den kritischen Lebensphasen für ausreichend. Wenn man jegliche Eventualität, zumindest im Rahmen des eigenen Ermessens, auch noch minimieren möchte, klar, dann würde das heißen, dass man noch gewisses Muskelfleisch dazu isst, weil man in Eiern eben gewisse Stoffe nicht findet, die man im Muskelfleisch von Säugetieren, von Geflügel, von Meerestieren und weiterem findet.
Besonders eben die Meat-based Bioactive Compounds.
Genau, die nicht ausschließlich, aber in hohen Anteilen in dem Muskelfleisch drinstecken, genau.
Wir haben noch zwei Fragen, bevor wir die beantworten. Der kurze Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Das würde uns sehr freuen. Die nächste Frage lautet, welche Süßstoffe sind giftig?
Keine, also giftig ist halt ein hartes Wort, so ein Fliegenpilz ist giftig. Aber auch hier, Mengenfrage.
Ja.
Also ja, nicht jede Menge an Fliegenpilz wird dich vergiften. Ein ganzer wahrscheinlich schon.
Ja.
Also es ist immer eine Frage der Stoffkonzentration und so ist es auch beim Thema.
Also ich weiß gar nicht, so ein bisschen.
Genau, es gibt irgendwo halt eine Grenze.
Ja.
Und auch nicht jeder Fliegenpilz wird die gleiche Konzentration haben, aber es ist immer eine Mengenfrage. Jedes Gift, wie Paracelso schon gesagt hat, ist eben eine Frage der Menge. Und auch alle Stoffe, die gut für uns sind, können in hoher Menge problematisch werden. Und bei den Süßstoffen ist es
auch
so,
dass lebenswichtige Nährstoffe.
Auch Leben, ja, selbstverständlich.
Also die quasi in gewissen Dosen
lebensnotwendig sind. Erneut die U-förmige Risikokurve der Nährstoffzufuhr. Genau. Und Süßstoffe sind ein komplexes Thema. Ich maße mir nicht an, zum aktuellen Zeitpunkt die Datenlage in ihrer Gesamtheit zu kennen, weil es sehr viel ist und weil ich schon zwar viel Zeit, aber noch nicht so viel Zeit in das Thema reingesteckt habe, um alles im Detail zu kennen. Und mir ist auch anhand dessen, was ich schon kenne, bewusst, dass wir sehr viele Dinge einfach noch nicht verstehen können. Zum Beispiel der wichtigste Punkt, der ja oft kritisiert wird an Süßstoffen, und ich bin grundsätzlich weder sehr stark pro noch sehr stark anti-Süßstoffe. Ich würde sagen, es gibt Einsatzgebiete, wo die ihren Zweck haben und wo man sie auch schwer ersetzen kann. Und es gibt Einsatzgebiete, wo man sie eigentlich gut ersetzen könnte und deswegen sie vielleicht nicht unbedingt braucht, aber dazu vielleicht später. In Bezug auf die Süßstoffe, das größte Fragezeichen aus meiner Sicht ist in Bezug auf die Darmflora, auf das Mikrobiom. Wir sehen, ganz klar, je nach Süßstoff unterschiedlich, aber wir sehen im Großen und Ganzen, dass die meisten Süßstoffe, vor allem jene, die eben nicht ganz aufgenommen werden, sondern dann weiter in den Dickdarm wandern, eine Veränderung der Darmflora hervorrufen. Und die meisten Dinge, die wir tun und lassen, oder nicht tun und lassen, verändern unsere Darmflora. Je nachdem, ob ich heute faste oder nicht faste, ob ich viel oder wenig trinke, ob ich mehr oder weniger Ballaststoffe esse, ob ich mehr Gemüse oder mehr Fleisch oder mehr Fisch oder mehr Eier oder mehr Kartoffeln esse. Die meisten Dinge haben einen Einfluss auf die Darmflora und wir wissen noch viel zu wenig darüber, wie sich diese Einflüsse wirklich langfristig manifestieren. Das heißt, die Tatsache, dass etwas die Darmflora verändert, ist einmal noch kein Problem. Nun haben wir ein paar Untersuchungen, wo die, und da werden aber eben 3-4 Mal täglich auch recht große Mengen an Süßstoffen gegeben, also mehr als man normalerweise essen würde und vor allem auch zusätzlich zu einer westlichen Ernährung, nicht in Kombination mit einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung, die ja auch einen Einfluss auf die Darmflora hat. Und in diesen westlichen Kontexten mit einer recht hohen, sehr regelmäßigen Zufuhr an gewissen Süßstoffen sehen wir auch, dass zum Beispiel die Glukosetoleranz in der Gruppe mit dem Süßstoff auch etwas leidet. Die Frage ist natürlich auch, wie sehr hätte sie gelitten, wenn wir den ganzen Süßstoff durch Zucker ersetzt haben. Also es wird ja oft gesagt, Süßstoff im Vergleich zu keinen Süßstoff und nicht Süßstoff im Vergleich zu Zucker oder ähnlichem. Das heißt, es ist sehr oft auch ein gewisser Trade-off, weil natürlich Wasser oder Süßstoff aus rein gesundheitlicher Sicht, abseits der ganzen kulinarischen Aspekte, natürlich im Zweifelsfall Wasser. Aber wenn ich halt durch den Süßstoff erst das Wasser für manche Menschen angenehm schmecken lasse oder das Weglassen des Süßstoffes dazu führen würde, dass dieses Wasser in Form vom Softdrink mit Zucker angereichert ist, dass es gut schmeckt, ist oft der Süßstoff schon die bessere Wahl. Aber fairer Punkt, in Bezug auf die Darmflora gibt es noch offene Fragen und da müssen wir einfach noch mehr, muss mehr geforscht werden. Ansonsten, Sachen, die man oft hört im Vergleich zu Süßstoffen ist, dass sie das Diabetesrisiko erhöhen würden. Das sehen wir ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen auch, dass sie keinen Heißhunger auslösen. Wir sehen eigentlich im Prinzip die meisten der gängigen Aussagen, die wir in den Medien zu Süßstoff hören, nicht in der Datenlage wiedergespiegelt. Und daher ist für mich halt die Frage, wo macht Süßstoff Sinn? Überall da, wo eine Süße notwendig ist und wo wir vor allem auch eine möglichst kleine, in Bezug auf das Volumen, Menge an Süßungsmittel haben wollen. Also wenn wir zum Beispiel einen Proteinriegel, einen Proteinpulver, Zubereitung oder ähnliches haben, dann würde selbst Zucker oder auch andere alternative Süßungsmittel dazu führen, dass einfach der Proteingehalt immens sinken würde, weil Sucralose, du kennst es ja vom Herstellungsprozess, immens hohe Süßkraft, man braucht sehr, sehr wenig.
400 Mal so viel Süßkraft
wie Zucker. Genau, das heißt, man sieht schon, wie viel weniger Volumen man braucht. Viele von den Studien sind auch recht schlecht darin, diese Unterschiede festzumachen. Weil wie du richtig sagst, Sucralose, beispielsweise 400-fache Süßkraft, manche andere Süßstoffe haben äquivalent fast 1:1, manche sogar weniger als Zucker. Und daher ist es natürlich absurd, wenn wir die gleichen Dosen testen und gucken, welcher Süßstoff in dieser Dosis das etwas ausrichtet. Denn die Frage ist, wie viel brauchen wir von den unterschiedlichen Süßstoffen, um Süße X zu erreichen? Und warum geben wir das 3-4 Mal? Sondern versuchen wir vielleicht einmal auch zu gucken, was wäre denn, wenn wir sagen, wir haben eine vollwertige pflanzenbetonte Ernährungsweise, die einen nachweisbar positiven Effekt auf das Mikrobiom hat. Und ich gebe Menschen beispielsweise, um im Rahmen der pflanzlichen Ernährung zu bleiben, einen Proteinshake, um die Proteinzufuhr zu erhöhen und Süße dem mit Sucralose, weil es das naheliegendste ist von der technischen Seite und auch vom Geschmack her. Und es wurde das noch getestet. Es würde mich aber überraschen, wenn hier bei dieser Menge, bei dieser Kostzusammenstellung negative Effekte eintreten sollten. Daher grundsätzlich von meiner Seite aus in moderater Menge bei ansonsten vollwertiger Ernährung grünes Licht für sämtliche zugelassenen Süßstoffe mit dem Wissen, dass die nicht alle gleich wirken, wir aber vieles auch nicht ausführlich wissen. Und bei allen anderen westlichen Ernährungsweisen ist es so ein bisschen, was ist das geringere Übel? Und da ist die Datenlage eigentlich auch relativ eindeutig, dass Süßstoff im Vergleich zu Zucker das geringere Übel ist, in diesen großen Mengen, wie es verzehrt wird. Kleine Menge Süßstoff, kleine Menge Zucker, beides unproblematisch. Sehr große Mengen, gerade so Softdrinks, die man jetzt abseits vom Essen trinkt, da halte ich den Süßstoff für die deutlich bessere Option als der ganze Zucker, der in den Softdrinks drin ist.
Bevor wir die letzte Frage beantworten, beziehungsweise ich sie stelle, auch noch der kurze Hinweis, wenn ihr laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel sucht für eine pflanzliche Ernährung, dann schaut gerne bei Watson vorbei. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und an der Stelle fällt mir gerade etwas ein, was ich noch kurz thematisieren möchte, weil mich meine Mutter tatsächlich mal darauf angesprochen hat. Sie wurde, glaube ich, von einer Freundin gefragt, was wir an dem Podcast verdienen. Oder also mit, keine Ahnung.
Null.
Also ich weiß nicht genau, wie sie es gemeint hat. Vermutlich geht sie davon aus, dass wir durch, keine Ahnung, Werbeanzeigen oder so hier irgendwie Millionäre werden dadurch. Und einfach nur als Hintergrundinformation für alle, die das vielleicht interessiert. Also tatsächlich kostet uns der Podcast insofern was, weil über die Plattform, über die er ausgestrahlt wird, also über die Plattform, über die er auf Spotify etc. ausgespielt wird, zahlen wir.
Ja.
Das ist jetzt nicht sehr viel, also das sind, keine Ahnung, wenige 100 Euro im Jahr. Aber dadurch, dass wir keine externen Werbeanzeigen schalten, ist eigentlich jegliche Einnahme beruht nur auf der Verlinkung durch Watson beziehungsweise meinen einmaligen Hinweis pro Folge.
Genau, grundsätzlich direkt ist das null. Also ja. Damit man, weil natürlich, klar, kann man sagen, hey, du sprichst davon, aber es gäbe deutlich effizientere Wege, Watson-Werbung zu machen. Und auch, ich meine, jetzt sind wir gerade auf Reisen, wir haben ja auch Stundenlohn für die oder Stundenpreise für die Studios, in die wir uns einmieten müssen, um das Ganze gut aufzunehmen. Also primär ist das Kosten- und Community-Service.
Ja. Und weil wir Lust drauf haben, die, also ich auf jeden Fall, du ja auch,
ja,
die Informationen zu teilen.
Ja. Also ja.
Also ich finde das schon wichtig.
Ich bin froh,
dass wir die Zeit haben und dass wir uns das, also dass wir nicht zwingend was anderes machen müssen, um Geld zu verdienen, sondern dass wir das machen können.
Das auf jeden Fall, ja. Weil es sind natürlich Inhalte, wenn die immer hinter einer Paywall sind, weil natürlich, es gibt ja auch, einige Leute machen Podcasts mit Plattformen, wo man Member sein muss, um das zu hören und dann verdienen die pro Folge oder pro Minute. Man kann Werbeeinschaltungen machen, aber das finde ich alles sehr unpassend in diesem Kontext.
Du? Ja, also, ich finde es eigentlich sehr legitim, weil, also wie kommt man dazu, den Podcast gratis zu machen? Wenn man es jetzt nicht irgendwie selber möchte.
Also auf einer prinzipiellen Ebene schon. Was ich meine ist, du hast, wenn du der Meinung bist, die Information, die du teilst, ist wichtig, schließt du natürlich kategorisch einen sehr großen Teil der Leute davon aus, weil die sagen, hey, okay, den einen Podcast finde ich vielleicht interessant, aber ich mache jetzt keine Membership bei Podcast-Plattform XY. Mhm. Deswegen können wir sagen, okay, hier ist ein Patreon-Account, wenn du Bock hast, dann spende was. Auch das machen wir nicht, weil es auch, ich finde es auch irgendwie strange, aber...
Ja, und wir sind ja glücklicherweise auch nicht darauf angewiesen.
Genau, wobei man mit mehr Budget kann man immer noch nicere Sachen machen. So, wir könnten den Podcast, wenn wir Einnahmen erzielen würden, könnten wir Werbung für den Podcast schalten, damit der eine größere Reichweite hat. Also mit Geld lässt sich immer Sinnvolles auch anrichten.
Aber ich finde es, also keine Ahnung, um Geld zu fragen, ohne... ich finde es viel besser, dass man gute Produkte macht und die verkauft und die Leute dann auch...
Wie findest du das?
Also ich
habe ja auch einen Affiliate natürlich.
Ich denke es mir auch als Konsument ist es halt nicer, wenn ich für ein Produkt zahle, von dem Produkt was habe und gleichzeitig eben die Leute dahinter.
Klar, das Ding ist, dass die meisten Leute, die Wissen bereitstellen, kein Produkt
vertreiben. Ja, voll, genau. Also, genau, deswegen verstehe ich es ja auch voll, wenn andere Podcasts eben mit Werbeanzeigen oder in irgendeiner anderen Weise hinter einer Paywall sind, weil da ein Aufwand dahinter steckt. Aber ich habe mir nur gedacht, ich erwähne das mal, damit auch die Freundin von meiner Mutter Bescheid weiß.
Bitte, liebe Grüße an Brigitte und ihre Freundin. Ja, also das ist ja generell, auch Leute haben eine sehr falsche Vorstellung, was da an Geld für die meisten Dinge fließt. Also YouTube ist mittlerweile ja auch bei mir demonetarisiert. Es gibt wahrscheinlich noch 2, 3 alte Videos, wo es vielleicht noch monetarisiert ist. Das heißt, vielleicht kommen dann noch, 10, 20, 30, 40 Euro im Monat von YouTube her. Ansonsten ist 100% der Instagram-Sachen monetarisiert null. YouTube grundsätzlich auch null, der Podcast null. Das Einzige eben, ihr habt einen Affiliate-Link natürlich, wenn Leute Watson-Supplements darüber kaufen. Du verkaufst dann sämtlichen, also du verdienst dann sämtlichen Supplements. Und ich hatte früher natürlich auch ein paar Kooperationen, aber Leute haben, glaube ich, eine sehr falsche Vorstellung, warum wir manche Dinge machen und was man damit auch verdienen kann.
Ja, voll. Also, aber ich finde es, keine Ahnung, also ich finde die Aufteilung auch nice, dass wir eben sagen, hey, sämtliche Informationsbereitstellung machen wir kostenlos. Mhm. So, die Informationen kann jeder haben, der sie haben möchte. Also da gibt es keine Paywall und sonst irgendwas. Und auf Basis dieser Informationen kann ja dann jeder Kaufentscheidungen treffen, wie er sie möchte.
Voll. Und du kannst auch kaufen eine andere Firma und hab die Informationen trotzdem gratis. Also es ist ja gar keine zwingende Konvertierung dahin. Und wenn du der Meinung bist, die Besprechung führt nicht dazu, dass du der Meinung bist, dass du Produkt XY brauchst, wunderbar.
Genau.
Wichtig ist, glaube ich, nur, dass die, und das haben wir ja glücklicherweise, war auch mir von Anfang an wichtig, dass halt meine Besprechung der Daten von deinen Interessenkonflikten unabhängig ist. Also du weißt ja auch gar nicht, was ich sage. Es gibt kein Skript, das vorher abgesprochen wird oder ähnliches. Das heißt, ich bin komplett frei darin, was ich aus der wissenschaftlichen Datenlage für Rückschlüsse ziehe. Und das ist halt, glaube ich, wichtig. Das ist ja auch eine sehr feine Situation, die meisten Kooperationspartner von Unternehmen nicht haben. Da werden Skripte vorher abgenommen. Da muss genau darüber gesprochen werden, wie man dann über den einen Nährstoff spricht, damit das auch zum Produkt passt. Und das haben wir ja alles. Also wir sind hier ohne jegliche Skripte. Einfach du stellst die Fragen, ich gebe die Antworten.
Voll. Und plus dadurch, dass wir die Produkte sowieso an der Datenlage orientieren, beziehungsweise anpassen zukünftig, falls sich die Datenlage ändern sollte, habe ich da auch überhaupt kein Problem damit, weil, also wenn sich irgendwas ändert, dann ändern wir halt die Produkte.
Genau, das ist das Schöne, wenn man Produkte macht, die halt einen Zweck erfüllen und man jetzt nicht versuchen muss, einen Zweck künstlich zu erschaffen, damit Leute eine Nachfrage haben, sondern der Bedarf ist halt bei restriktiven Ernährungsweisen gegeben und der wird halt da gedeckt. Mhm. Wie du sagst, es ist eine sehr angenehme Situation, muss man niemanden bullshitten.
In diesem Sinne die letzte Frage. Mhm. Mal gucken, ob wir die hinbekommen oder auch auf eine andere Folge vielleicht verschieben müssen. Und zwar Zusammenfassung, welche Supplementierung du empfiehlst.
Mhm.
Bekommst du das,
ja, das
in ein paar Minuten hin?
Sollte gehen, ja. Also erneut natürlich, welche Art der Ernährung? Wir sprechen jetzt wahrscheinlich von einer veganen Ernährung, weil die Supplementierung wird sich sehr unterscheiden, ob mich jetzt ein Mischköstler, jemand, der Paleo macht, jemand, der ketogen macht, vegetarisch, vegan, was auch immer er oder sie macht, wird zu einer unterschiedlichen Art der Supplementierung führen und auch zu einer unterschiedlichen Menge. Je unrestriktierter die Ernährung ist, desto geringer ist auch der Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln. Je restriktierter die Ernährung ist, desto höher ist der Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln. Einfach, weil man viele Lebensmittelgruppen und damit Nährstoffträger potenziell ausschließt. Wenn man jetzt von einer veganen Ernährung spricht, ist aus meiner Sicht die Basis ein gut konzipiertes veganes Multinährstoffprodukt und ein Omega-Produkt. Das sind einmal die zwei wichtigsten Dinge. Nachdem aktuell in den Multinährstoffen von Watson und auch in den wenigsten anderen ausreichend Cholin drin ist, empfehle ich als drittes temporär auch ein Cholin. Es werden aber ab, sagen wir vielleicht April oder wann auch immer dann die neuen Multinährstoffkonzeptionen da sind, in sämtlichen neuen Multinährstoffen von Watson Cholin und auch ein paar andere neue Sachen drin sein. Die alten werden auslaufen, sodass es zukünftig keinen Bedarf mehr nach einer extra Cholinquelle gibt. Und daher sind das einmal auf lange Sicht gesehen meine einzigen zwei Basisempfehlungen.
Bei Omega meinst du jetzt Omega-3 und Omega-6? Oder?
Bei einer rein veganen Ernährung genau wäre es ein gemischtes Omega-Präparat mit Arachidonsäure EPA DHA, Arachidonsäure zu DHA ungefähr im 1:1 Verhältnis und eben in einer Menge von ungefähr 500 Milligramm. Für einige reicht auch 250, wenn sie davor ihren Omega-3-Bedarf schon gut gedeckt hat.
500 Milligramm EPA und DHA?
Ja.
Was bedeutet ungefähr 300 Milligramm DHA, was wiederum bedeutet ungefähr 300 Milligramm ARA, um eben bei dem genannten 1:1 Verhältnis zu bleiben.
Sehr gut, genau. Wie gesagt, auch die Hälfte, also so das Watson-Produkt ist ja die Hälfte dieser Zufuhrempfehlung. Auch das reicht für eine Basisversorgung. Und gerade das Pilzöl ist ja leider für dich im Einkauf sehr teuer, entsprechend im Verkauf sehr teuer.
Ich dachte ja früher, Mikroalgenöl ist teuer, bis ich den Pilzöl Preis vom Pilzöl gesehen habe.
Crazy. Und daher, wenn man es leisten kann, wunderbar, dann würde ich die Dosis verdoppeln. Aber man muss da jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man nur unter Anführungszeichen die einfache nimmt. Auch die ist gut. Genau. Und alles darüber hinaus hängt dann eben von der Situation drauf an. In den kritischen Lebensphasen, Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost, Kindesalter, würde ich zumindest noch Mebico als dritte Empfehlung mit reingeben. Das würde aber auch für sämtliche fleischfreie Ernährungsweisen zutreffen, die Fleisch oder auch Muskelfleisch von Fischen oder Meeresfrüchten nicht in regelmäßiger Basis inkludieren, in jeder Ernährungsweise, wo eben zu wenig von diesen Meat-Based Bioactive Compounds drin sind, weil die Eigensynthese zwar gegeben ist, aber gerade in den kritischen Lebensphasen in vielen Fällen nicht ausreicht. Alles Weitere ist dann sehr individuell. Wenn du regelmäßig Pflanzenmilch oder Milchprodukte bei dir hast, wunderbar, dann wirst du darüber genug Kalzium kriegen. Wenn du die Eierschalen von den Eiern, die du vielleicht isst oder auch nicht isst, wenn du die trocknest, wenn du die entsprechend dann bei hoher Temperatur sterilisierst und dann pulverisierst und ins Essen gibst, hast du auch da genug Kalzium. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann wirst du ein Kalzium-Bisglycinat-Pulver oder jede andere Art des hochbioverfügbaren Kalziums brauchen. Du wirst grundsätzlich genügend Magnesium in der vollwertigen pflanzlichen Ernährung haben. Wenn du aber zu wenig vollwertige pflanzliche Lebensmittel isst oder du nicht so pflanzenbetont isst, dann wird Magnesium vielleicht für dich sinnvoll sein. Die meisten anderen Spurenelemente, Vitamine sind ja im Multinährstoff schon drin und werden entsprechend darüber abgedeckt. Und alles,
bitte? Protein, genau. Eventuell.
Genau, wenn man sich mischköstlich ernährt oder vegetarisch ernährt, sollte Protein eigentlich wirklich kein Thema sein. Also für die Personengruppen sind Proteinpulver wirklich reine Bequemlichkeit, aber notwendig sind sie nicht. In der veganen Ernährungsweise ist es schon so, dass man, wenn man jetzt, vor allem wenn man nicht so viele Sojaprodukte essen kann oder möchte, wenn man jetzt Tofu und Tempeh nicht jeden Tag in großer Menge isst, kann die Proteinbedarfsdeckung alleine mit Linsen und anderen Hülsenfrüchten und ein bisschen Protein in Getreiden schon schwierig werden. Da ist vielleicht ein bisschen EAA-Kapseln oder ein Proteinpulver durchaus sinnvoll. Und natürlich auch für die Kinder, die im Wachstum sind, die bezogen auf ihre Körpergröße bzw. ihre Kalorienzufuhr eine ziemlich proteinbetonte Ernährungsweise brauchen.
Glycin habe ich jetzt gerade noch im Kopf.
Genau, Glycin bzw. Kollagenpeptide, Kollagenhydrolysat ist sicherlich aus kosmetischen Gründen ab in Richtung zweite Lebenshälfte sicherlich interessant, präventiv auch schon in der ersten, wenn man dann in der zweiten Lebenshälfte keine Überraschungen erleben möchte. Aber und natürlich hat es auch abseits der Haut-Haare-Nägel-Thematik ja auch für die Stärke der Knochen und auch für das Bindegewebe insgesamt einen auch ernährungsphysiologisch sinnvollen Grund. Daher ja, definitiv, aber wäre wenn man das kategorisch aufbereiten würde, wäre es nicht ganz so notwendig wie die davor genannten, also die Omegas, die Multinährstoffe und das Mebico. Aber ja, es ist ein sinnvolles, gutes Präparat / Produkt und wir sehen ja auch, dass selbst viele Mischköstler, wenn sie mittlerweile wenig Knochenbrühe essen, wenn sie insgesamt wenig Bindegewebe in ihren tierischen Produkten haben, dass auch sie von einer höheren Kollagen- bzw. Glycinzufuhr profitieren würden. Und wie auch in den Q&A schon gesagt, sehen wir das vor allem bei veganer Ernährung auch relativ deutlich, dass es hier auch innerhalb von einigen Wochen wirklich merklich positive Effekte für die einnehmenden Personen gibt.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung. Es freut mich, dass ihr mit dabei wart bis zum Ende. Ich hoffe, es war wieder viel Spannendes und Neues und Interessantes dabei. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünsche bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.